Ja, vielen Dank für eure Berichte. Das tut gut zu hören, wie Gott im Leben von Menschen eingreift, wie er Dinge zum Guten führt. Und das sollte uns Mut machen. Das Gleiche, auch wenn wir in solchen Situationen kommen, wenn wir Krankheiten haben, wenn wir schwierige Termine haben, schwierige Entscheidungen, dass wir da Gott mit einbeziehen. Zu besseren Berufen. Das ist die Überschrift, die ich gewählt habe für meine Predigt, und das wäre auch die Überschrift über das Leben eines Mannes, von dem ich heute Morgen berichten will. Nach dem Gideon, der Gott um Zeichen fragte, und Deborah, der Powerfrau, möchte ich heute Morgen einen dritten Richter vorstellen. Zur Beschreibung der allgemeinen Situation will ich noch einmal das Grundmuster aller Richtergeschichten aufzeigen. Es war immer so, dass das Volk Israel von Gott abgefallen ist. Es ist in Sünde gefallen. Dann kam die Erkenntnis, das Volk ruft zu Gott, es schreit nach Rettung. Gott beruft eine Person aus seinem Volk, um eben die Situation zu retten. Die Rettung erfolgt, das Volk ist dankbar, aber der Kreislauf fängt wieder von neuem an. Appell, Ruf um Hilfe, Hilfe, Dank und so weiter und so fort. In der Geschichte von Simson, von dem ich heute Morgen erzählen will, geschieht das auf eine etwas abgewandelte Weise. 40 Jahre ist Israel in der Hand der Philister. Es war wohl, wenn wir der Beschreibung im Buch der Richter glauben, weniger eine blutige Unterdrückung, sondern eine durch Handel und Heirat friedlich ausgeübte Unterjochung. Kennt ihr das, wenn so etwas schleichend infiltriert, nicht mit Waffen und mit Gewalt, sondern über Handel und Heirat haben die Philister letztendlich die Macht in Israel übernommen. Israel lebte in friedlicher Koexistenz mit der Sünde und handelt ganz klar gegen Gottes Gebot. Steht in 2. Mose 34, dort wird ganz klar Israel davor gewarnt, mit anderen Ländern, mit anderen Völkern solche Verbindungen einzugehen. Und in dieser Situation läuft ja alles prima, wird ja nichts als Unterdrückung empfunden, schreit natürlich auch keiner nach Gott. Geht uns ja prima, die Philister sind ja so lieb und so ordentlich zu uns, gefällt uns eigentlich ganz gut. Und in dieser Situation muss Gott das Handeln selbst übernehmen. Die Initiative zu einer Änderung muss von Gott ausgehen. Und so beruft er sich, wie auch in vielen anderen Geschichten, einen Menschen aus seinem Volk, um eben Israel vor den Philistern zu erretten. Und die Israeliten taten wiederum, was dem Herrn missfiel, und der Herr gab sie in die Hände der Philister 40 Jahre. Es war aber ein Mann in Zora von einem Geschlecht der Daniter mit Namen Manoach, und seine Frau war unfruchtbar und hatte keine Kinder. Und der Engel des Herrn erschien der Frau und sprach zu ihr: Siehe, du bist unfruchtbar und hast keine Kinder, aber du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. So hüte dich nun, Wein oder starkes Getränk zu trinken und Unreines zu essen, denn du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, dem kein Schermesser aufs Haupt kommen soll. Denn der Knabe wird ein Geweihter Gottes sein von Mutterleib an, und er wird anfangen, Israel zu erretten aus der Hand der Philister. Und die Frau gebar einen Sohn und nannte ihn Simson. Und der Knabe wuchs heran, und der Herr segnete ihn. Und der Geist des Herrn fing an, ihn umzutreiben im Lager Dans zwischen Zora und Eshtoal. Simson war ein Geweihter von Mutterleib an. Er war ein sogenannter Nasiräer. Die Nasiräer sind beschrieben im 4. Buch Mose, das sind besondere Menschen, die sich entweder für eine bestimmte Zeit oder halt wie im Falle von Simson von Mutterleib an für Gott weihen. Sie legen ein Gelübde ab, später haben wir das bei Paulus noch einmal im Neuen Testament, sie legen ein Gelübde ab, und das Gelübde beinhaltet, dass sie keinen Wein trinken, also kein alkoholisches Getränk zu sich nehmen, dass sie sich von Unreinem und von Totem fernhalten und dass kein Schermesser ihr Haupt berührt. Euch sind vielleicht schon die orthodoxen Juden aufgefallen mit diesen langen Schläfenlocken. Das hat seinen Ursprung eben in diesem Gelübde, dass kein Schermesser an das Haupthaar kommen darf. Die Berufung des Simson ist es, Israel aus der Hand der Philister zu erretten. So wie uns das Alte Testament den Simson beschreibt, ist er jedoch alles andere als ein heiliger Mann. Heute würde man ihn vielleicht als einen in der Wolle gefärbten Macho bezeichnen, als einen Frauenhelden. Bei seiner Hochzeit feiert er ein Gelage. Da ging es also ganz lustig zu mit viel Alkohol. Und als er auf Brautschau ist, kommt es zu Berührung mit Unreinem. Ja, ein kleines Bildchen. Jetzt haben wir's. Simson ging hinab mit seinem Vater und seiner Mutter nach Timna. Und als sie kamen an die Weinberge von Timna, siehe, da kam ein junger Löwe ihnen brüllend entgegen. Und der Geist des Herrn geriet über ihn und er zerriss ihn, wie man ein Böcklein zerreißt. Und er hatte doch gar nichts in seiner Hand. Er sagte aber seinem Vater und seiner Mutter nichts, was er getan hatte. Nach einigen Tagen kam er wieder, um seine Eltern zu holen und bog vom Wege ab, um nach dem Aas des Löwen zu sehen. Siehe, da war ein Bienenschwarm in dem Leibe des Löwen und Honig. Und er nahm davon in seine Hand und aß unterwegs und ging zu seinem Vater und zu seiner Mutter und gab ihnen, dass sie auch aßen. Er sagte ihnen aber nicht, dass er den Honig aus dem Leibe des Löwen genommen hatte. Und bei dieser Begebenheit hat er gegen den zweiten Teil des Gelübdes verstoßen. Er ist mit Totem, mit Unreinem in Berührung gekommen. Und dann erwählt er seine Braut. Er ist ja mit seinen Eltern gegangen, um seine Braut auszuwählen. Er sucht jetzt kein junges Mädchen von den Israeliten, sondern ausgerechnet eine Philisterin hat er als Frau auserkoren. Den einzigen Teil des Gelübdes, den er tatsächlich einhält, das ist das mit dem Schermesser. Er lässt kein Schermesser an sein Haupt und so wachsen seine Locken sehr schön und lang. Und obwohl Simson seinen eigenen Lustgewinn über die Heiligung und seine Berufung stellt, ist Gottes Segen mit ihm. Gott begabt ihn mit einer ungeheuren Kraft. Und Gott führt es so, dass Simson in seinem Leben in Streit mit den Philistern gerät. Und als sie ihn sahen, gaben sie ihm 30 Gesellen, die bei ihm sein sollten. Simson aber sprach zu ihnen, ich will euch ein Rätsel aufgeben, wenn ihr mir das erratet und trefft in diesen 7 Tagen des Gelages, so will ich euch 30 Gewänder geben und 30 Feierkleider. Könnt ihr es aber nicht erraten, so sollt ihr mir 30 Gewänder geben und 30 Feierkleider geben. Und sie sprachen zu ihm, gib uns dein Rätsel, lass es uns hören. Er sprach zu ihnen, Speise ging aus vom Fresser und Süßigkeit vom Starken. Und sie konnten in 3 Tagen das Rätsel nicht lösen. Am 4. Tag sprachen sie zu Simsons Frau, überrede deinen Mann, dass er uns des Rätsels Lösung sagt, oder wir werden dich und deines Vaters Haus mit Feuer verbrennen. Habt ihr uns hierher eingeladen, um uns arm zu machen? Und Simsons Frau überredet nun Simson, und die Gesellen können das Rätsel lösen. Und es ist so gewesen, was ist süßer als Honig? Und was ist stärker als der Löwe? Da spielte er drauf an, auf die Geschichte mit dem Löwen, den er zerrissen hat, und den Honig, den er aus dem Aas des Löwen geholt hat. Und der Geist des Herrn geriet über Simson, und er ging hinab nach Aschkelon, und er schlug 30 Männer unter ihnen, nahm ihre Gewänder ab und gab Feierkleider denen, die das Rätsel erraten hatten. Und sein Zorn entbrannte, und er ging hinauf in seines Vaters Haus. Und Simsons Frau wurde seinem Gesellen gegeben, der Brautführer gewesen ist. Einige Tage nach dieser Geschichte ist Simsons Zorn verflogen, und er will seine Frau besuchen. Dort blitzt er jedoch ab und erfährt, dass sie dem Brautführer zur Frau gegeben wurde. Und nun beginnt sich eine Spirale der Rache zu drehen. Simson sprach: Diesmal bin ich frei von Schuld, wenn ich den Philistern Böses tue. Und er ging hin, fing 300 Füchse, nahm Fackeln und kehrte je einen Schwanz zum anderen und tat eine Fackel zwischen zwei Schwänze und zündete die Fackeln an und ließ die Füchse in das Korn der Philister laufen und zündete so die Garben samt dem stehenden Korn an und Weinberge und Ölbäume. Die Aktionen des Simson stoßen jedoch auf wenig Verständnis bei den Israeliten. Als die Philister kommen, um ihn zu bestrafen, ziehen sie mit 3000 Mann, die Israeliten, aus Juda herauf, nehmen ihn gefangen und liefern ihn an die Philister aus. Und als er nach Lehi kam, jauchzten die Philister ihm entgegen. Aber der Geist des Herrn geriet über ihn, und die Stricke an seinen Armen wurden wie Fäden, die das Feuer versenkt hat, sodass die Fesseln an seinen Händen zerschmolzen. Und er fand einen frischen Eselskinnbacken, da streckte er seine Hand aus und nahm ihn und erschlug damit 1000 Mann. Mit einem Knochen, 1000 Mann hat er erschlagen. Ne? Ich habe dazu auch ein Bild. Können wir das nächste Bild zeigen? Da sieht man den Simson, den starken Helden, wie er mit einem Eselskinnbacken unter den Philistern wütet. Und Simson sprach: Mit eines Eselskinnbacken habe ich sie geschunden. Mit eines Eselskinnbacken habe ich 1000 Mann erschlagen. Und als er das gesagt hatte, warf er den Kinnbacken aus seiner Hand und man nannte die Stätte Ramat Lehi. Als ihn aber sehr dürstete, rief er den Herrn an und sprach: Du hast solches großes Heil gegeben durch die Hand deines Knechtes, nun aber muss ich vor Durst sterben und in die Hände der Unbeschnittenen fallen. Da spaltete Gott die Höhlung im Kinnbacken, das Wasser herausfloss, und als er trank, kehrte sein Geist zurück und er lebte wieder auf. Darum heißt der Ort Quelle des Rufenden, die ist in Lehi bis auf den heutigen Tag. Und Simson richtete Israel 20 Jahre lang. Soweit der erste Teil der Geschichte von Simson. Kurz zusammengefasst: Israel lebt in friedlicher Koexistenz mit den Philistern, sodass Gott selbst einen Anlass für den Befreiungskrieg geben muss. Simson, der Berufene, stellt seine Berufung in Frage, Israel von den Philistern zu befreien, indem er eine Philisterin heiratet. Er sucht nicht die Rettung von Israel, sondern er sucht eine schöne Frau. Trotz der Schwäche Israels und Simsons hat Gott es so geführt, dass sich seine Verheißung erfüllt. Simson konnte als Richter 20 Jahre das Volk Israel in Frieden führen. Einige Fragen an uns. Koexistenz mit der Sünde. Kann es uns auch passieren, dass wir uns so an die Versklavung durch die Sünde in Form einer lästigen Gewohnheit oder vielleicht einer gottlosen Gesellschaftsordnung gewöhnen, dass wir gar nicht mehr frei werden wollen? Die zweite Frage: Begabung ohne Heiligung. Das ist bei Simson so. Gibt es das auch bei uns? Und wohin führt das? Und drittens, stehen wir auch in der Gefahr, die Gnade Gottes zwar zu erleben, aber unserem Auftrag nicht gerecht zu werden? Im Kapitel 16 im Richterbuch beginnt dann ein neuer Abschnitt in Simsons Leben. Unser Held macht einen Ausflug nach Gaza, einer der 5 Hauptstädte der Philister. Dort erliegt er seiner alten Schwäche und lässt sich mit einer Hure ein. Als sich seine Anwesenheit herumspricht, bewachen die Philister die Stadttore. Im Morgengrauen wollen sie Simson töten. Und wieder kommt ihm seine besondere Kraft zur Hilfe. Können wir das nächste Bild sehen? Es ist unglaublich, was er macht. Er hebt die Stadttore von Gaza aus den Angeln und trägt sie zu dem 60 Kilometer entfernten Berg bei Hebron. Unvorstellbar. 60 Kilometer trägt er die Stadttore auf dem Rücken. Was für eine Demonstration von Kraft. Aber anstatt Lehren aus dem Geschehen zu ziehen, lernt Simson nicht aus seinen Fehlern und er spielt weiter mit dem Feuer. Delila, die Eifernde, ist seine nächste Auserkorene. An sie, auch eine Philisterin, verliert er sein Herz. Die Fürsten der Philister, die ihre durch Simson erlittene Schmach noch lange nicht vergessen haben, sehen jetzt eine neue Gelegenheit zur Rache. Sie bieten Delila 5.500 Schekel, das sind ca. 65 Kilogramm Silber, dafür an, dass sie das Geheimnis von Simsons Kraft herausfindet. Sie umgarnt Simson mit allen Mitteln und versucht, ihm die wahre Quelle seiner Unbesiegbarkeit zu entlocken. Sie schafft es, durch die von ihr vorgetäuschte Gegenliebe, Simson so sehr in Sicherheit zu wiegen, dass er schließlich in einer 4-stufigen Versuchung erliegt. Ist Simson nun so benebelt von Liebe, dass er ihre eiskalte Berechnung nicht im Entferntesten ahnt? Oder erwischt er alle entsprechenden Bedenken immer wieder vom Tisch? Was mich erstaunt hat beim Lesen der Geschichte, ist Gottes Geduld, mit der er seinen unwürdigen Diener 3-mal aus der tödlichen Gefahr errettet. Und Delila sprach zu Simson: Sage mir doch, worin deine große Kraft liegt und womit man dich binden muss, um dich zu bezwingen. Simson sprach zu ihr: Wenn man mich bände mit 7 Seilen von frischem Bast, die noch nicht getrocknet sind, so werde ich schwach und wäre wie ein anderer Mensch. Da brachten die Fürsten der Philister ihr 7 Seile von frischem Bast, die noch nicht getrocknet waren, und sie band ihn damit. Man lauerte ihm aber auf bei ihr in der Kammer. Da sprach sie zu ihm: Philister über dir, Simson! Er aber zerriss die Seile, wie eine Flachsschnur zerreißt, wenn sie ans Feuer kommt. Und so wurde nicht kund, worin seine Kraft lag. Da sprach Delila zu Simson: Siehe, du hast mich getäuscht und mich belogen. So sage mir doch nun, womit kann man dich binden? Er antwortete ihr: Wenn sie mich bänden mit 9 Stricken, mit denen noch nie eine Arbeit getan wurde, so würde ich schwach und wie ein anderer Mensch. Da nahm Delila neue Stricke und band ihn damit und sprach: Philister über dir, Simson! Man lauerte ihm aber auf in der Kammer. Und er riss sie von seinen Armen herunter wie ein Faden. Da sprach Delila zu ihm: Bisher hast du mich getäuscht und mich belogen. Sage mir doch, womit kann man dich binden? Er antwortet ihr: Wenn du die 7 Locken meines Hauptes zusammenflechtest mit dem Aufzug deines Webstuhls und heftest sie mit dem Pflock an, so werde ich wach wie ein anderer Mensch. Da ließ sie ihn einschlafen und flocht die 7 Locken seines Hauptes zusammen mit dem Gewebe und heftete sie mit dem Pflock an und sprach zu ihm: Philister über dir, Simson. Er aber wachte auf in seinem Schlaf und riss die geflochtenen Locken mit Pflock und Gewebe heraus. Dreimal hat ihn Gott gerettet. Dreimal konnte er sich aus der Gefahr retten. Beim 4. Mal erliegt er aber ihrem Drängen und er offenbart ihr sein Geheimnis. Sie sprach zu ihm: Wie kannst du sagen, du hast mich lieb, wenn doch dein Herz nicht mit mir ist? Dreimal hast du mich getäuscht und mir nicht gesagt, worin deine große Kraft liegt. Als sie aber mit ihren Worten alle Tage in ihn drang und ihm zusetzte, wurde seine Seele matt. Und er tat ihr sein ganzes Herz auf und sprach zu ihr: Es ist nie ein Schermesser auf mein Haupt gekommen, denn ich bin ein Geweihter Gottes von Mutterleib an. Wenn ich geschoren würde, so wiche alle Kraft von mir, so dass ich schwach würde wie alle anderen Menschen. Als nun Delila sah, dass er sein ganzes Herz ihr aufgemacht hatte, sandte sie hin und ließ die Fürsten der Philister rufen und sagen: Kommt noch einmal her, denn er hat mir sein ganzes Herz aufgetan. Da kamen die Fürsten der Philister zu ihr und brachten das Geld in ihre Hand mit. Und sie ließ ihn einschlafen in ihrem Schoß. Und das nächste Bild bitte. Und rief einen, der ihm die 7 Locken seines Hauptes abschnitt. Und sie fing an, ihn zu bezwingen. Da war seine Kraft von ihm gewichen. Und sie sprach zu ihm: Philister über dir, Simson. Als er nun von seinem Schlaf erwachte, dachte er: Ich will frei ausgehen, wie ich früher getan habe, und will mich losreißen. Aber er wusste nicht, dass der Herr von ihm gewichen war. Da ergriffen ihn die Philister und stachen ihm die Augen aus, führten ihn hinab nach Gaza, legten ihn in Ketten, und er musste die Mühle drehen im Gefängnis. Simson verliert alles. Er verliert Delila, er verliert seine Augen, seine Freiheit und seine Würde. Selbst Gott hat ihn verlassen. Und nun folgt der Showdown der Geschichte. Die Philister halten ihren Todfeind für so total besiegt, dass sie nicht darauf achten, dass seine Haare wieder wachsen. In ihrer Selbstsicherheit stellen sie ihren erledigten Feind zur allgemeinen Belustigung genau dorthin, wo er in der Lage ist, ihnen die größte Niederlage beizufügen. Sie feiern ein großes Fest zu Ehren ihres Gottes Dagon und sie stellen ihn zwischen die tragenden Säulen des Tempels auf. Das nächste Bild bitte. Wenn man hier den Simson so sieht am Ende seiner Karriere, was ist das für ein Vergleich mit dem, der triumphierend mit dem Eselskinnbacken 1000 Philister geschlagen hat? Hier ist er wirklich am Ende. Er ist geblendet, er ist zum Gespött gemacht, geschlagen, nur noch ein Schatten seiner selbst. Dieses Haus, dieser Tempel, war voller Männer und Frauen. Es waren auch alle Fürsten der Philister da und auf dem Dach waren etwa 3000 Männer und Frauen, die zusahen, wie Simson seine Späße trieb. Simson aber rief den Herrn an und sprach: Herr, Herr, denke an mich und gib mir Kraft. Gott, noch dieses eine Mal, damit ich mich für meine beiden Augen einmal räche an den Philistern. Und er umfasste die zwei Mittelsäulen, auf denen das Haus ruhte, die eine mit seiner rechten und die andere mit seiner linken Hand, und stemmte sich gegen sie und sprach: Ich will sterben mit den Philistern. Und er neigte sich mit aller Kraft. Da fiel das Haus auf die Fürsten und auf alles Volk, das darin war, so dass es mehr Tote waren, die er durch seinen Tod tötete, als er zu seinen Lebzeiten getötet hatte. Simson endet, wie er gelebt hat, als ein Einzelkämpfer, der persönliche Vergeltung übt. Er will seine beiden Augen rächen, der Herr aber sein Volk. Der eigentliche Sieger in dieser Geschichte bleibt Gott, der Herr. Er bleibt der Sieger über das Leben Simsons und über das Leben seines Volkes, über den Feinden und über deren Götzen. Im Gericht an Simson erweist er seine Heiligkeit und befreit sein Volk. Was sollen wir vom letzten Abschnitt in Simson, wie sollen wir den letzten Abschnitt in Simsons Leben beurteilen? Ist das eine negative oder eine positive Geschichte? Ist Simson ein Märtyrer im Dienste Gottes? Wie sollen wir sein Gebet um Rache und dessen Erhörung, die zu Simsons größten Erfolg führte, verstehen? Simson ist menschlich gesehen sicher kein Vorbild. Sein Handeln positiv zu würdigen, wäre falsch. Wesentlich an der Geschichte ist, dass Gott seinen Plan, sein Volk zu retten, nicht an den Schwächen seines Berufenen scheitern lässt. Das macht traurig angesichts der Unzulänglichkeiten Simsons, aber auch froh über Gottes Souveränität. Ich habe nochmal drei Fragen formuliert, die ich jetzt auch gerne vorne zeigen möchte. Und diese Fragen, die würde ich euch gerne mitgeben, dass ihr die mal ein bisschen bewegt, ein bisschen darüber nachdenkt. Wo stehen wir in der Gefahr, wie Simson, uns von Gottes Willen und Plan so unabhängig zu machen, dass wir es nicht mehr merken, wenn Gott uns seinen Segen entzieht? Wie können wir Versuchungen, die für uns persönlich besonders gefährlich sind, rechtzeitig erkennen? Glauben wir, dass der Herr auch in der Geschichte seiner Gemeinde trotz unserer Schwächen der Sieger bleibt? Ich sagte vorhin, dass es sehr schwer fällt, den Simson und seine Geschichte positiv zu würdigen. Ganz interessanterweise taucht später im Hebräerbrief, in Hebräer 12, wo die großen Glaubensmänner beschrieben sind, der Simson nochmal auf. Dort wird er nicht negativ hervorgehoben, sondern er wird uns in Hebräer 12 als einer der Männer des Glaubens dargestellt, durch die Gott sein Volk immer wieder errettet hat und geführt hat und die ein ganz wichtiger und wesentlicher Bestandteil auch Gottes Plans waren. Es ist einfach wichtig zu wissen, dass Gott unsere Schwächen kennt, dass Gott trotz unserer Schwächen zu uns hält und dass Gott trotz unserer Schwächen seine Gemeinde baut und seinen Plan zu einem guten Ende führt. Ich möchte diese drei Fragen noch ein bisschen vorne stehen lassen und einfach einladen, zu einigen Momenten der Stille und der Ruhe über diese Fragen noch ein bisschen nachzudenken.